Guten Abend. Ich bin 44 Jahre lang Arzt, betreibe eine sehr erfolgreiche private Praxis. Wie komme ich zum Thema Impfen, das ich nie gesucht habe? Im Jahre 1967 bis 1975 hat es in Österreich nur wenige Impfungen gegeben. Man hatte damals gerade aufgehört, gegen Pocken zu impfen, aufgrund der enormen Anzahl von schwerst geschädigten Kindern und Toten. Ja? Und dann waren noch nicht viele Impfstoffe. Aber ab den 70er Jahren sind praktisch alle zwei Jahre neue Impfstoffe gekommen. Und eines Tages, ich weiß nicht, ob es die Impfung auch hier in Luxemburg gibt, sind plötzlich in Österreich die Zecken zum Volksfeind Nummer eins geworden. Es hat jahrelang die Zecken nur entlang der österreichischen Grenze gegeben. Die sind also an Deutschlands Grenze, haben sie Halt gemacht. Ja. Schließlich ist das ein unerhört gigantisches Geschäft geworden. 90% der Österreicher hatten von heute auf morgen Angst um ihr Gehirn. Und dann waren die Impfbetreiber selber erstaunt, dass das so gezogen hat, dieses Tierlein, das in Wirklichkeit niemals eine Gehirnentzündung hervorrufen kann, das nie bestätigt und nie bewiesen werden kann, sondern eine reine Spekulation ist. Ich werde einige Male darauf zurückkommen. Nun im Jahre 1980 habe ich einen jungen Mann geimpft, das war ein Sportler, der seinen Sport im Wald ausgeübt hat, als sogenannter Orientierungsläufer. Und ich hatte damals über Impfen mir noch keine Gedanken gemacht. Da war ich schon 7 Jahre in der Praxis. Den habe ich geimpft und nach wenigen Stunden ruft mich seine Frau an: Herr Doktor, kommen Sie, mein Mann hat hohes Fieber, er kann seinen Kopf nicht bewegen, er hat Kopfschmerzen. So viel habe ich noch vom Studium Erinnerung gehabt, dass es das geben kann nach Impfungen. Sogenannte postvakzinale Enzephalitis. Ich suchte diesen Burschen auf und da er ganz in der Nähe gewohnt hat und ich schon sehr viel Homöopathie verstanden hatte zu diesem Zeitpunkt, habe ich ihn eine Woche lang behandelt und er ist genesen. Mir ist natürlich der Schreck in die Glieder gefahren und ich sah mich dem Vorwurf und dem Schuldvorwurf gegenüber, dass ich da was angestellt hatte und hoffte, das Ministerium, so naiv war ich damals, wird sicher alles geprüft haben. Dann, nachdem dieser Bursche genesen ist, dieser junge Mann, bin ich nach Graz in meine Privatpraxis gegangen und habe dort weitere Kinder, die nach einer Zeckenimpfung erkrankt sind an Asthma, Neurodermitis, hat sich eine Mutter gemeldet, ob sie ihre Tochter, eine Studentin, zu mir bringen kann in Behandlung, denn nach einer FSME, nach einer Zeckenimpfung, hat sie eine Gesichtslähmung gehabt. Und ich versprach ihr zu helfen, weil ich jetzt dreimal erfolgreich war hintereinander mit meiner Methode, trotzdem als relativer junger Anfänger, versprach ich ihr zu helfen. Und wenige Tage später ruft mich die Mutter an, die Tochter ist gestorben. Das war der erste Todesfall nach Zeckenimpfung. Und damit habe ich dann begonnen, das Thema zu studieren. Ich studiere seit bald 30 Jahren dieses Thema intensivst. Geschichte der Impfungen, Mikrobiologie, insbesondere die Epidemiologie und auch die Dinge, die man halt aus der Praxis dazulernt. Und dann bin ich zu dem Resultat gekommen, ich werde Vorträge halten, um die Menschen vom Impfen abzuhalten. Nachdem ich überzeugt war, dass Impfen nie genützt hatte, wie uns täglich erzählt wird, sondern nur Schaden anrichtet und vor allem nie genützt hat. Es hat nicht lange gedauert, bis dann ein Impfstoffhersteller bei der Ärztekammer, also bei der Vertretung der Ärzte, sich bemüht hatte, mich aus der Ärzteliste zu streichen, Berufsverbot anzustreben. Hat also 9 Jahre sich hingezogen, bis ich dann vor 5 Jahren tatsächlich meinen Ärzteausweis abliefern musste, meine erfolgreiche Praxis schließen musste. Ich habe dann beim Höchstgericht in Österreich, beim Verwaltungsgerichtshof, eine Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt und ich vor einem halben Jahr, also vor einem Dreivierteljahr, wurde ich dann rehabilitiert. In diesen 4 Jahren des Berufsverbotes habe ich in Österreich, in Südtirol, in Deutschland, in der Schweiz mehrere 100 Vorträge gehalten und ich war deswegen unterwegs. Denn die Behörde hat mir vorgeworfen, dieser Arzt beeinflusst die Unwissenden. Und das ist offenbar im 21. Jahrhundert verboten. Die Unwissenden zu beeinflussen, ist offenbar nur den ganz Großen erlaubt. Und hier war ein verrückter Arzt, der da aus der Reihe getanzt ist. Jedenfalls habe ich dann ein Buch geschrieben, da habe ich schon jünger geschrieben daran, mit dem Titel Das Geschäft mit der Unwissenheit. Und es handelt sich beim Impfen tatsächlich um Unwissenheit. Es handelt sich einfach um Unwissenheit. Und jetzt wollen wir uns mehr beschäftigen und mit dem, was ich Ihnen heute mitteilen will, klar machen. Eines ist ganz wichtig. Wir müssen selber nachdenken. Es geht um die Frage, ist dieser Schutz durch Impfung überhaupt möglich? War das tatsächlich jemals überhaupt ein Schutz? Oder handelt es sich um Irrtum oder sogar um Lügen? Und um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns streng genommen in Wirklichkeit beginnen, mit der Krankheit zu beschäftigen. Denn wenn wir nur Details anschauen, dann sehen wir nicht das Ganze und dann kann man uns alles erzählen. Kann man uns alles erzählen und dann kommen wir auf die eigenartigsten Resultate. Schauen wir gleich das erste Bild an. Wir hören oft Details von Antikörpern und von Immunprozessen. Wir wissen vom Leben so wenig wie nichts. Wir entdecken Mosaiksteinchen, was das Leben wirklich ist, wie das entsteht, wie das wirkt, warum das überhaupt so geht und nicht anders und dass es gesetzmäßig ist. Davon wissen wir fast nichts. Ja? Sie sehen hier das Bild, was sehen wir hier? Ich habe von meinem Fenster aus im vergangenen Winter ein Bild gemacht. Wir hatten sehr wenig Schnee, es war ein sehr milder Winter. Aber immerhin, dieses Bild konnte ich machen, um zu verdeutlichen, was ist das Leben. Hier sehen wir die Schneedecke, eine zarte Schneedecke und dann unter der Schneedecke und unter der Erde, da ist Leben. Hier sehen wir einen dürren Strauch, nichts von Leben. Dürr, trocken, das sieht nicht nach Leben aus. Aber unter der Erde laufen Prozesse ab von Vermehrung, von Wachstum, von einem Plan, von einer Idee, von einer Gesetzmäßigkeit, die wir erst im Beginn sind zu entdecken und zu begreifen. Wir sind zum Leben bestimmt, jeder, der von uns hier ist und jedes Kind, das entsteht und zur Welt kommt, ist zum Leben bestimmt. Wir müssen mal davon ausgehen, wir sind nicht dazu da, um uns gegenseitig aufzulösen mit Bakterien, Viren, Parasiten und so weiter, sondern das Leben ist gedacht, das Leben muss da sein. Und jetzt geht es um die einfache Frage, wodurch werden wir krank? Was macht so eine Pflanze krank? Was macht ein Tier krank? Was muss sein, damit unsere kleinen Kinder krank werden, damit wir krank werden? Welche Umstände sind es? Und es sind im Großen nur zwei Dinge. Der Mangel entweder oder es sind Gifte. Der Mangel an Nahrung, das bitte, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg auch hier hatten. Das, was heute in Asien und Afrika Millionen Menschen haben. Und während wir diesen Abend halten, verhungern tausend Menschen. Und diese Menschen, die dort ständig hungern, erkranken an allen Krankheiten, die es gibt, immer schwer und ganz gefährlich. Ja? Hauptursache aller Krankheiten, Nahrungsmangel. Dann die Wohnung, die Wohnbedingungen, diese Bedingungen, die wir heute haben, die kennen Sie nicht mehr. Ich bin noch aufgewachsen, ich war 44 geboren in einem weststeirischen Bauernhof, wo die Fenster nicht so dicht waren. Am Morgen im Winter waren da Eisblumen auf den Fenstern und eine Eisschicht an der Mauer, wenn ich die Hand aus dem Bett hinausgehalten habe. Da war eine Eisschicht in der Früh. Wir hatten gerade erst elektrisches Licht bekommen. Es hat keinen Staubsauger gegeben. Es hat keine Waschmaschine gegeben. Es hat nur einen Herd gegeben, einen Ofen. Da war es am Abend bis zu 30 Grad warm und heiß. Und am Morgen war es nahe 0 Grad. Ja? Also das müssen wir uns vorstellen, denn sonst können wir das alles nicht verstehen. Und so wohnen heute in den Ländern, wo noch die Seuchen sind, wohnen heute in Löchern. Und das müssen wir zurückdenken. Und der Lebensraum, das wissen wir vor allem von den Tieren heute. Massentierhaltung. Ja? Das Tier, die Pflanze braucht einen Raum und ebenso natürlich der Mensch. Und die andere Krankheitsursache sind Gifte. Das war damals das vergiftete Trinkwasser, der Schmutz, die fehlende Möglichkeit von Sauberkeit. Ja? Und heute ist es die falsche Ernährung, wo wir von einem zu viel und vom anderen zu wenig essen, obwohl wir, wie Frau Welter schon erwähnt hat, obwohl wir in Wirklichkeit uns richtig ernähren können und ausreichend. Aber ein ganz großes Gift, eine große Gruppe von Giften sind heute Medikamente. Daran denken wir nicht. Wir gewöhnen uns daran, dass alle diese Medikamente, die wir heute geben, Nebenwirkungen haben und irgendwo angreifen und schwer angreifen. Und dazu gehören Impfstoffe. Bitte, Impfung war 150 Jahre lang Staatsakt. Das war Impfpflicht. Da wurde ja nicht einmal uns bewusst, dass das ein Medikament ist. Erst jetzt entsteht das Bewusstsein, dass Impfungen Medikamente sind mit Nebenwirkungen, mit Inhaltsstoffen. Bis dahin hat man einfach nur geimpft. Das werde ich Ihnen erklären, warum das so war. Und schließlich, neben Antibiotika und so weiter, gibt es heute in großem Unmaß bei den Kindern etwas, woran keiner denkt, fiebersenkende Mittel. Also Sie hören öfters, und mir wurde erzählt, dass vor 14 Tagen ein Kind hier in Luxemburg an Meningokokken-Sepsis gestorben sei. Ja? Nun, bitte, wir wissen, dass diese Fiebermittel, die wir so ohne Bedenken geben, der Hauptauslöser sind für diese Erkrankung. Wenn Sie in den Nebenwirkungen nachlesen, und ich habe insbesondere von der Deutschen Arzneimitteltelegramm, also eine unabhängige Datenbank, die Nebenwirkungen dieser fiebersenkenden Mittel. Die sind Hirnhautentzündungen, Blutaustritte, Blutflecken, Blutzersetzung, also genau das, was wir bei der sogenannten Meningokokken-Sepsis sehen. Und dann haben wir folgendes Phänomen. Die Medizin beschäftigt sich heute nicht mit dem, was war davor. Warum ist dieses Kind gestorben? Hat es eine Impfung bekommen? Hatte es Fieber? Wie war der Gesundheitszustand dieses Kindes? Sondern, was war zum Schluss da? Natürlich, wenn Kinder plötzlich versterben, zuerst hohes Fieber, und dann ist der Endzustand tatsächlich das Meningokokken, sogenannte Diplokokken aus dem Gehirn hat, aus den Hirnhäuten, selbstverständlich dann aktiv werden. Aber die werden nicht plötzlich ohne Anlass aktiv, sondern die werden erst aktiv, wenn der Körper bereits schwerst geschädigt ist, bereits in einem bedrohlichen Kreislauf- und Herzzustand ist. Ja? Und das ist das Problem. Und die Angst und das Unwissen unter den Ärzten, aber vor allem unter den unter den Amtsärzten, ist so stark, dass die dann etwas tun, was völlig unlogisch ist. Sie verordnen dann allen in der Umgebung, in der Schule, im Kindergarten und Personen, die mit diesen Menschen, Kindern zu tun hatten, Antibiotika-Behandlung. Ja? Wir wissen, dass heute Meningokokken bei jedem Dritten von uns im Nasenrachenraum nachzuweisen sind. Die sind bei jedem dritten Menschen nachzuweisen. Und das bedeutet ja keine Gefahr, sondern das hat eine ganze bestimmte Funktion und das wir im Laufe des Abends noch hören werden. Aber es fehlt einfach das Wissen. Nun, noch einmal ein Bild zum Leben. Sie sehen hier, das wird es wahrscheinlich auch jetzt bei Ihnen gegeben haben, einen großen Apfelbaum in voller Blüte. Sie sehen hier in dieser Baumkrone, ist ein Kosmos von Leben. Da gibt es Ameisen, Käferlein, Bienen, Vogelnester. Da spielt sich unglaublich ab. Und wenn Sie da in der Nähe stehen, in den ersten Blütentagen, da hören Sie nur die Bienen summen. Ein unglaubliches Leben. Aber damit dieser Baum diese Zeichen bringen kann, der Lebenskraft, ist ein Boden notwendig und ein Klima notwendig, der das möglich macht. Der wächst nicht auf einem felsigen Boden, und der wächst nicht in der Wüste, sondern der wächst dort, wo die Lebensbedingungen da sind. Und das bitte gleich voraus. Wenn heute die WHO ständig erklärt, wir haben die Pocken ausgerottet und wir wollen die Polio ausrotten und wir wollen die Masern ausrotten, dann ist das ein unglaublicher Betrug. Man kann nur die Lebensbedingungen ändern. die zur Seuche, die zur Krankheit führen. Wir können die vielen Kranken in den armen Ländern ausrotten, wenn wir ihnen die Lebensbedingungen schaffen. Hier sehen Sie, und das ist jetzt ganz wichtig, wie die Ärzte heute ausgebildet werden und was die Wahrheit ist. Ja? Sie sehen hier aus einem pakistanischen Gefängnis zwei Männer, die an Lepra erkrankt sind. Bei der Krankheit Lepra, da fallen die Spitzen des Körpers ab. Sie sehen die Nase, die Ohren, der Verband, die Finger, die Zehen. Warum? Was ist das für eine Krankheit? Das, bitte, wissen wir heute längst, ist eine reine Vitaminmangelkrankheit, schwerster Vitaminmangel und Eiweißmangel und auch noch andere Nahrungsmittelbestandteile. Dr. Schnitzer, ein sehr berühmter Zahnarzt in Deutschland, der immer wieder sich meldet, der hat in Äthiopien mit Leprakranken einige Monate eine Studie durchgeführt und dokumentiert. Nach 3 Monaten vollwertiger Ernährung, nach dieser Frischkosternährung von Dr. Schnitzer, heilen alle Geschwüre ab. Die Leprabakterien, die da hier natürlich aktiv werden, verschwinden. Also nur hat die Antibiotika-Industrie und die Impfindustrie hat begonnen, Jahrzehnte vorher, bevor es Vitaminforschung gegeben hat. Und darum ist das wissenschaftlich im Hintergrund. Und wir sprechen daher bei dieser Krankheit auch von Aussatz. Man hat diese Leute im Altertum und relativ auch heute in einer anderen Form vor die Stadtmauern gesetzt, damit sie die Stimmung in der Stadt nicht, den Wehrwillen, wenn sie belagert wurden, nicht stören. Aber in Wirklichkeit war es der Grund, weil sie stinken, die Geschwüre, und weil sie entsetzlich aussehen, diese bedauernswerten Menschen. Lepra heißt ja schmutzig und das ist etwas Abstoßendes. Und da hat man den Leuten immer erklärt, das sei ansteckend. Und so lernen es auch heute die Medizinstudenten. Die Ärzte werden heute nicht für die Heilkunde ausgebildet, sondern rein für die Industrie. Die werden für die Industrie ausgebildet. Die werden nicht für die zur Heilung von Kranken, sondern für die Medizinindustrie ausgebildet. Sie sehen also, das, was hier ist, ist eigentlich verständlich. Ja? Nun, was lernen die Medizinstudenten? Sie lernen im Lehrbuch, Lepra ist eine ansteckende Krankheit, hervorgerufen durch ein Mycobacterium Lepre, das mit einer, und hat eine Inkubationszeit von 1 bis 30 Jahren. Sie müssen sich vorstellen, das müssen die Mediziner nachsagen. Sie dürfen nicht einmal nachdenken, warum 1 bis 30 Jahre, da ist doch ein bisschen was eigenartige lange Inkubationszeit. Ja? Nun, wir kennen also ganz große Persönlichkeiten. Der eine, das ist die Geschichte mit dem holländischen Missionar Daniel de Voester, der in Hawaii vor 100 Jahren dort missioniert hat und der Jahrzehnte dort gelebt hat und dann schließlich an Lepra erkrankt. Und er ist dort an Lepra erkrankt und gestorben. Und es wurde dann uns auch so erklärt, ein Eingeborener da auf Hawaii hätte eine Zigarre geraucht und sie dann dem Daniel de Voester, dem Missionar, angeboten. Und wie er dann die Zigarre in den Mund nimmt, sei das Bakterium hinübergehüpft und dann ist er an Lepra erkrankt. Solche Vorstellungen werden uns vermittelt. Ich sage Ihnen dazu gleich eine zweite Persönlichkeit, die Sie alle kennen, Nobelpreisträgerin Mutter Teresa, hat jahrzehntelang nichts anderes getan als Leprakranke gewaschen und gefüttert und sie beim Sterben begleitet. Also intensivster Kontakt und ist nicht an Lepra erkrankt. In ihrem Mutterhaus, das gut organisiert war, hat sie die ausreichende Ernährung bekommen. Und ist nicht daran erkrankt, sie hat ein sehr hohes Lebensalter erreicht. Ja. Also, aber die Ärzte lernen wir, das ist eine hoch ansteckende Erkrankung, bedingt durch ein bestimmtes Bakterium. Ja, davon müssen wir mal ausgehen. Wie die Ärzte lernen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, in meinem 7 Jahren Medizinstudium haben wir 2 Stunden Seminar gehabt über Impfungen, die Technik des Impfens. Aber was Impfen ist, hat keiner von uns gelernt. Was heute die Ärzte vom Impfen wissen, das erfahren sie durch die Zeitungen, durch die Journale der Industrie und des Ministeriums. So, sind wir, die wir nicht Medizin studiert haben, die wir ganz normalen Beruf haben, sind wir, jeder von uns, in der Lage, überhaupt Krankheitsursachen zu erkennen? Ist das überhaupt möglich? Ist es dem gesunden Menschenverstand möglich, zu erkennen, woher Krankheiten kommen? Ja? Wir haben ja alle da oberhalb der Nase, oberhalb der Augen einen Knochen, nennt sich das Os frontale, die Frontknochen, die Stirnknochen. Hinter diesem Knochen befindet sich ein eigenartiges Organ, es ist schneeweiß und hat viele, viele Furchen. Und dieses Organ müssen wir benutzen. Und das können wir benutzen und wir können uns vertrauen. Der Gründer der Homöopathie hat in seinem Werk Organ und der Heilkunde geschrieben, als Überschrift, wage zu denken. Ja? Und dieser Gedanke stammt ja von Horatius und den hat Schiller übersetzt, erkühne dich, deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ja? Erkühne dich, weise zu sein. Das hat auch Immanuel Kant übersetzt, ja? In diesem Sinne. Und ich hatte in meiner Ausbildung einen Chefarzt, der uns Ärzten immer gelehrt hat, ipse cogitare, wir müssen selber denken. Wir müssen selber denken. Wir neigen alle gerne dazu, zu sagen, gibt es da Studien seit Neuestem? Gibt es da wissenschaftliche, solide, seriöse Dinge, nach denen wir uns orientieren können? Ja, das gibt es sicher auch, leider viel zu wenig. Aber etwas haben wir können denken. Und das ist bitte, denken Sie doch, es gibt ja diese ganz gewöhnliche Feststellung, wenn Sie jemanden kennen, der jeden Tag 40 Zigaretten raucht, der unmäßig im Alkohol ist und sich extrem ungesund ernährt, dass man dann spontan sagen, du, das kann ja nicht gesund sein, was du da tust. Ja? Das leuchtet uns allen ein. Aber natürlich, das verstehen wir. So, jetzt gehen wir weiter. Was erzählen uns die Impfbetreiber? Ja, die Seuchen seien wieder im Vormarsch. Ja? Die Masern seien wieder im Vormarsch. Man hört jetzt im deutschen Fernsehen, ich habe es mir nicht selber angeschaut, aber mir wurde sehr viel berichtet, Masern sei wieder im Vormarsch und Masern sei wieder eine ganz gefährliche Erkrankung und unter so und so viel Prozent der Fälle gibt es also die sogenannte SSPE, also eine gehirnzerstörerische Krankheit und das geht auf Masern zurück. Nichts davon ist wahr, dass die sogenannte SSPE nach Masern überhaupt die Masern die Ursache ist und interessant, das ist überhaupt noch nicht bewiesen, sondern eine reine Spekulation eines Virologen. Ja? Aber so wird uns erzählt und wenn irgendwo Masern in einer Stadt vermehrt auftreten, wird darüber selbstverständlich ganz groß geschrieben. In Österreich haben wir jetzt bis im März eine Aussendung bekommen, die Ärzteschaft, dass bitte 37 Masernfälle es gegeben hat. Bitte bei 800.000 Kindern, ich weiß nicht, ob Kopfrechner unter Ihnen sind, 37 Masernfälle. Und in Klammer, 25 wurden bestätigt. Also, und bitte, Masern ist eine Erkrankung, die immer in der kalten Jahreszeit auftritt. Ja? Und Tausendstel sind erkrankt und sie sind erkrankt, wie leicht erkrankt, für wenige Tage. Aber darüber mussten wir ganz informiert werden. Wie ich in den 70er Jahren begonnen habe als Arzt, da war im Winter, vom Herbst bis Frühjahr, haben wir halt Masern gehabt und da haben wir gar nicht geredet drüber. Dann ist Ende 70 sind die Masernimpfstoffe da gewesen und da hat es noch immer keine Meldepflicht gegeben. In Österreich ist erst seit dem Jahre 2002 Meldepflicht, damit sie überhaupt etliche Masernfälle zusammenbringen, um den Ärzten mitzuteilen, Masern gibt es. Ja? Ich war das war im Juni, so wie hier, es war ein kühlerer Juni, das war circa 1975, habe ich einen Kurs gemacht, ich habe mich vorbereitet zum Amtsarzt, Gott sei Dank ist nichts draus geworden. Jedenfalls sind wir da zusammengesessen in Graz, in der Stadt Graz, da war schon Sommer und aus dem Obersteiermark, dort also in 1000 Meter Höhe, in 800 Meter Höhe, da war noch fast winterlich und da sind die Kollegen gekommen, die Arztkollegen, mein Gott, ihr habt es da in Graz, also im Süden in Österreich, sitzt da schon im Freien und bei uns haben wir erst jetzt die Masern. Also die Masern gehören zur Jahreszeit dazu. Aber die sind plötzlich durch die Propaganda eine Bedrohung geworden. Und jetzt zum wichtigeren Teil. Wir müssen uns beschäftigen, weil sie uns Angst machen, mit den Viren und Bakterien. Und das muss ich Ihnen etwas genauer darstellen. Es gibt etwas in der Biologie, das war schon in früheren Jahrhunderten bekannt, nämlich die Parasiten. Sie wissen alle, es gibt Parasiten, das sind Bandwürmer, Madenwürmer und es gibt also den kleinen Leberegel. Bitte, was sind das für Wesen? Das sind mit freiem Auge erkennbare, hochorganisierte, entwickelte Lebewesen, die einen ganz bestimmten Zyklus durchlaufen. In der Gallenblase der Kuh sich befindet, in den Ausscheidungen kommen sie dann auf die Erde und da fressen Schnecken, dort entwickeln sie sich weiter, gelangen dann zur Ameise und die Ameise, da gibt es einen weiteren Entwicklungszyklus und das kann die Kuh wieder fressen und so sind das mehr oder minder Parasiten, sind Einwohner, die gelegentlich auch zu schweren Gesundheitsstörungen führen können, aber im Großen und Ganzen gibt es das nur auf sumpfigen Wiesen und bei nicht ganz ausreichend, natürlich sumpfige Wiesen, ernährte Kühe. Ja? Aber das war das Entscheidende. Das bitte sind Wesen, die von außen hereingekommen sind. Und wie man dann im Jahre 1850 Robert Koch und Louis Pasteur in Deutschland zu ähnlichen Zeiten zum ersten Mal mit Hilfe des Lichtmikroskops, das es bis damals nicht gegeben hat, erstmalig bei Krankheiten Gebilde gesehen haben, Stäbchen und Kokken. Das Wort Bakterium kommt der Back, das Stäbchen, und die Kokken sind die kugelförmig. Wie das nun passiert ist, dass sie sowas gesehen hatten, hatten sie das für die Krankheitsursache gehalten und erklärten, die sind von außen hereingekommen und vermehren sich in meinem Körper. Und die sind die Ursache für bakterielle bzw. für virale Erkrankungen. So hat man sich das damals vorgestellt, aufgrund des Unwissens. Ja? Und man hat bis 1900 im Prinzip nie Viren gesehen, sondern man hat immer nur Bakterien sehen können, weil Viren etwas ganz was anderes sind. Nun, man hat lange Zeit gedacht, ja, Viren, das sind die kleinen Bakterien und wir müssen halt Mikroskope schaffen, dass wir die auch einmal sehen. Das einmal kurz zur Überlegung, weil das ein grundlegender Fehler ist der Wissenschaft. Nun, was ist ein Virus? Weil die meisten Krankheiten, die meisten Impfungen haben wir ja heute gegen Viren. Ja? Und es wird uns immer wieder mit Viren Angst gemacht. Nun muss ich Ihnen sagen, dass es kaum Ärzte gibt, die überhaupt wissen, was Viren sind. Die einen halten es für ein Lebewesen. Darum sagen sie auch, Lebendimpfstoffe, das seien die Viren noch am Leben. Bitte, ein Virus ist nicht ein Lebewesen, sondern ist ein Zellteil. Das sind ganz bestimmte Eiweißketten und Aminosäureketten, die eine ganz bestimmte Funktion haben innerhalb des Immunsystems. Aber sind keine Lebewesen. Sie haben keinen eigenen Energiestoffwechsel. Sie können sie nicht vermehren. Es ist nicht so, dass sich das Virus irgendwo in uns hineingeraten ist und dann vermehrt sich zu Tausenden. Das ist bitte ist einfach nicht wahr. Das weiß die moderne Molekularbiologie. Aber diese Geschichte vom Virus wird uns erzählt. Es ist praktisch der Nachfolger vom Dämon. Im Altertum hat man gemeint, wenn jemand Epilepsie gehabt hatte, ein Dämon hält ihn fest. Ja? Und an die Stelle des Dämons ist der Virusbegriff getreten. Und das werde ich jetzt noch genauer ausführen. Zuerst zu den Bakterien, chronologisch. Sie sehen hier Folgendes. Es ist ein Großbrand in einer großen Stadt. Und da sehen Sie dann, wenn Sie da als neugieriger Zuschauer hinkommen, solche Männer mit solchen Schutzanzügen und weißen Helmen und die wollen das Feuer löschen. Dann gibt es wieder einen Brand und es wird sogar im Fernsehen berichtet und da sehen Sie wieder diese Männer. Und dann gibt es in einer kleinen Ortschaft auch so ein Feuer und da kommen wieder solche Feuerwehrleute. Und so haben die vor 150 Jahren die Ärzte oder zumindest einige, nicht alle haben das so aufgefasst, das sind die Ursachen für die Krankheit. Die Feuerwehrleute sind die Ursache für die Krankheit. Denn überall, wo ein Feuer brennt, sind die Feuerwehrleute. Also, ergo, Die Bakterien sind die Krankheitsursachen. So hat man lange Zeit geglaubt. Und das müssen wir uns jetzt ein bisschen noch deutlicher vor Augen führen. Sie sehen hier einen eitrigen Finger. Ja, Sie sehen hier einen eitrigen Finger. Da ist entweder ein Fremdkörper hineingeraten oder Sie haben den Finger gequetscht in der Autotür, wie das halt immer wieder passiert. Und dann beginnt wenige Stunden später zu klopfen und es tut sehr weh. Und am Tag darauf wird es da gelb und es entsteht eine gelbe Vorwölfung und eine gelbliche Blase. Was ist das? Wozu dient das? Das dient dazu, dass das abgestorbene Gewebe oder ein Fremdkörper, der in den Finger geraten ist, eliminiert wird. Denn etwas Todes oder was Fremdes oder was Körperschädigendes ist, Giftes, das muss der Körper loswerden. Dazu erzeugt er Eiter. Woraus besteht Eiter? Aus weißen Blutkörperchen und Eitererreger. Ja, aber wo kommen die Eitererreger her? Kommen die jetzt rein, zufällig über die Stiege herauf und genau auf dem linken Ringfinger? Und genau dort lassen sie sich nieder. Oder können wir ahnen, dass hier eine Gesetzmäßigkeit vorliegt? Und es ist so. Wir haben in unserem Körper 10-mal mehr Bakterien als Körperzellen. Die sind allenthalben, die sind auf unserer Haut, in der Auge, in der Nase, im Rachen und ganz verschiedene, je nach Gewebe, je nach Funktion. Im Magen haben wir Bakterien, im Zwölffingerdarm wieder andere, im Dünndarm andere, im Dickdarm andere. Ich habe noch gelernt, ein Neugeborenes sei steril, wenn es zur Welt kommt. Ja? Völlig längst überholt. Ja, aber wo kommen die Bakterien her? Die werden vom Organismus selbst gebildet, weil in den Mitochondrien sind Bakterienstrukturen schon vorhanden. Und je nach Verletzung und je nach Organ werden vom Organismus, vom Immunsystem, vom Nervensystem, über die Hormone und so weiter, wird die Bildung dieser Bakterien gesteuert. Es könnte eine Frau im Genitalbereich, die Milchsäurebakterien, könnte weder einen Sexualakt, könnte nie ein Kind empfangen und nie ein Kind gebären, denn diese Milchsäurebakterien sorgen dafür, dass ein Schleimhautmilieu vorhanden ist, das diese Bewegung der Geburt ermöglicht. Ohne Bakterien können wir keiner von uns leben. Jede Pflanzenzelle ist zunächst aus Bakterien aufgebaut. Bakterien sind die Baumeister des Lebens. Und jede tierische und menschliche Zelle entsteht zunächst aus Bakterien. Und wiederum diese Bakterien werden ebenso wiederum auch von anderen Substanzen, unter anderem auch Virenstrukturen, aufgebaut. So entsteht das Leben. Und wenn wir heute durch die Radioaktivität Pflanzen und Tiere vernichten, beginnen die Bakterien wieder von vornherein Leben zu bilden. Das ist das ganze Geheimnis und es wird uns ein völlig falsches Bild, die seien unsere Feinde. Ja? Das ist mit den Bakterien. Aber das Virus ist natürlich das Schuldige. Im Altertum Aulus Publius Celsus hat also damals gemeint, von wütenden Hunden, da sei im Maul ein Virus drinnen, ja. Man hatte damals eigentlich nur 3 Todesarten gekannt im alten Rom. Das Schwert der Soldaten, das war die hauptsächlichste Todesursache. Das andere war ein Gift. Wenn zwei Frauen sich nicht sehr sympathisch waren, dann haben sie die eine und die andere Gift gegeben und dann ist sie innerhalb weniger Minuten ist sie blass geworden und tot umgefallen. Dann haben wir gewusst, die beiden haben sich nicht besonders gut vertragen, Schwiegermutter und Schwiegertochter oder Nebenbuhlerinnen. Und dann haben wir gewusst, Gift. Und dann hat man aus dieser Zeit her, hat man jede Krankheitsursache als Virus bezeichnet, ist ja auch irgendwo richtig, irgendein Gift. Und das hat sich fortgesetzt bis ins 21. Jahrhundert. Man sagt vom Bockenvirus, man sprach vom Scharlachvirus, obwohl wir heute wissen, das ist ein Streptococcus. Und man sprach von Pestvirus, obwohl wir heute wieder sagen, das ist ein Pastorella-Pest. Und vom Keuchhustenvirus und vom Scharlach- und Rötelnvirus und, und. Das heißt, wir haben diesen Begriff übernommen, ohne zu wissen, was es ist. Ja? Sie müssen sich vorstellen, Professor Kollert, Universität Rostock, einer der sehr prominentesten Hygieniker der jüngsten Zeit, praktisch der modernen Zeit, schreibt noch in seinem Lehrbuch 1937 vom unsichtbaren Virus. das Virus invisibile. Das heißt, es war ein hypothetischer Begriff. Man sprach von etwas, was man nicht gesehen hatte. Man sprach von etwas, was man nie gesehen hatte, aber das muss das Virus sein. Das heißt, man hat da etwas entwickelt, was personifiziert ist. Das war ein hypothetischer Begriff. Das, was dann aber ab 1940 durch das Elektronenmikroskop möglich war, wo wir also eine unglaubliche Vergrößerung sehen, haben wir dann zum ersten Mal Zellstrukturen gesehen, die dann als das gesuchte Virus bezeichnet wurde. Aber über dessen Entwicklung und dessen Funktion lange Zeit Zweifel bestehen und auch die Diagnose des heutigen Virus ist noch immer in der Entwicklung, die Diagnosestellung. Ich nenne nur zum Beispiel AIDS, das AIDS, sogenannte AIDS-Virus. Das also, da brauchen wir zwei Tests. AIDS-Test, da brauchen wir zwei Tests und beide sind nicht sicher. So nebenbei gesagt, machen Sie nie einen AIDS-Test, Sie fallen nur einer Irrlehre zum Opfer, ja, die politisch motiviert ist. Lassen Sie das weg, machen Sie das nicht. Jedenfalls, wir wissen heute nur, dass es ein Teil der Zelle ist, die Form ständig wechselt. Und da sagen die Wissenschaftler, das trägt eine Tarnkappe und das verbirgt sich und das ist aggressiv. Das heißt, wir setzen ihm eigene persönliche Eigenschaften zu. Und das ist das Bild, was sie uns machen, die Impfbetreiber. Das böse Virus, ja. Nun, ich möchte also nicht sagen, dass ich nicht übertreibe. Hören Sie zu. In Graz gibt es einen Universitätsprofessor, mit dem habe ich diskutiert in einer öffentlichen Zeitung, Pro und Contra Grippeimpfen. Und da erklärt dieser Professor für Hygiene, erklärt er Folgendes, das müssen Sie sich überlegen. Die echten Grippeviren sind kleine Kügelchen mit einem Durchmesser von wenigen Tausendstel Millimetern. Sie tragen einen festen Proteinpanzer und in diesem Panzer sind viele Werkzeuge enthalten, die es dem Virus möglich machen, bis zu den Atemschleimhäuten vorzudringen. Also Sie müssen sich vorstellen, da kommt zweimal das Wort Panzer vor. Das ist bitte ein militärischer, das ist ein Begriff aus der Aggression. Das heißt, als wären wir nur von Feinden umgeben. Das sind feindselige Gebilde. Bitte, das ist nichts anderes als eine Aminosäurenkette. Aber das sind keine Werkzeuge. Und so wird das Volk, werden wir Unwissenden informiert. Und gelingt es, zu den Atemschleimhäuten vorzudringen. Bitte, die Grippe ist eine reine Erkältungskrankheit. Darum haben wir es ja im Winter und den Höhepunkt Ende Jänner bis Mitte Februar. Seit Jahrtausenden ist es so. Ja. Aber es wird uns erklärt, eine Viruskrankheit. Warum? Weil gegen das Virus haben wir einen Impfstoff. Und dieses Bild muss aufrechterhalten werden. Und natürlich gibt es Menschen, die haben sich vor solchen Dingen in einer unglaublichen, fixen, abergläubischen Gedankenwelt die Vorstellung von so einem Virus. Ja? Und die glauben an das und denen kann man das nicht ausreden. Und so ist also das Virus, wie Sie es hier sehen, was Sie auch in der Zeitung sehen, diese Bilder immer wieder, also eine kugelförmiges Gebilde, ja, mit Stacheln drauf. Und wenn diese kommen, die kommen über die Wolken, die kommen über die ganze Welt, kommen sie. Ja. Aus einem Lehrbuch der Kinderheilkunde, 1971, da war ich schon Arzt, ein Lehrbuch der Kinderheilkunde, offizielles Lehrbuch. Auch fliegt das Masernvirus gerne von Zimmer zu Zimmer, wobei bestimmte Wege bekannt sind, in das Gegenüberliegende und in das Schräggegenüberliegende. Das Darüberliegende niemals in das nebenangelegene Zimmer. Das wird Medizinstudenten gelehrt, weil das Virus fliegt, nämlich es hat Flügel und nebenan geht es nicht, weil da ist 180 Grad Turn, das schaffen die Viren nie. Sie schaffen nur gerade oder schräg ein bisschen 30 Grad Abweichung, aber 180 Grad, das bitte ist für das Masernvirus absolut unmöglich. Ja? Lehrbuch Urban Schwarzenberg, Pfandl, Lust, Hursler, die Autoren. Nur damit Sie also wissen, weil Sie, wenn Sie Ärzte fragen, dürfen Sie ihnen nicht böse sein. Und wenn Ärzte sagen, du musst impfen, ja, die sind so ausgebildet. Dann ist zu wenig mit den bestehenden Krankheiten, Masern, Röteln und so weiter, das ist zu wenig. Wir müssen neue Krankheiten erfinden und dazu immer selbstverständlich das dazugehörige Virus. Ja? So hat es dann begonnen mit H5N1, die Hyaluronidase, Neuraminidase, das sind Untergruppierungen der Virusdiagnostika. Diese Dinge sind ja noch in der Entwicklung. Ja, wir sind ja noch nicht am Plafon angelangt. Haben Sie die Bird's Flu geschaffen? Natürlich, das ist da aus Hinterindien und Südostasien. Dort war plötzlich die Vogelgrippe mit den Bildern von den Massentierhaltungen der Geflügel. Ja? Da ist dann die Bird's Flu gekommen, vorher war noch SARS. Dann zwischendurch ist die Blauzungenkrankheit gekommen, das Blue Tongue Virus. Das hat auch einen eigenartigen Verlauf bekommen. Die Entstehungsgeschichte hat es zwei Versionen gegeben. Ich kenne beide, eine erzähle ich Ihnen. Die eine war aus Zentralafrika bestimmte Schafe, dort ist das Virus plötzlich zu Hause. Im schwarzen Afrika natürlich, woher sonst, nicht? Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ein Virus nie aus Bern kommt oder aus Zürich. Ist Ihnen aufgefallen, dass es nie von New York kommt? Haben Sie mal von einem Wall Street Virus gehört? Sicher noch nie gehört, Wall Street Virus, aber dort kommt es her, nicht? West Nile und so fort. Ja? Jedenfalls, das ist aus dem schwarzen Afrika gekommen, da waren Gnitzen, bestimmte Stechmücken, die sind eines Tages, ohne zu wissen warum, in Schwärmen aufgebrochen über die Sahara, übers Mittelmeer, über die Alpen und haben sich in Norddeutschland und in Belgien und in Holland niedergelassen und haben die dortigen Rinder gestochen und dabei das Virus hineinübertragen. Und dann hat es also eine Welle gegeben, ist das Ganze nach Mitteldeutschland, im Süden, in Bayern hat es kaum noch Fälle gegeben. Das war eine ganz große Bedrohung. Und alle österreichischen Rinder, es waren immerhin doch etliche Millionen Schafe und Rinder, mussten gegen diese Blauzungenvirus geimpft werden. Es ist in Österreich kein einziges Tier erkrankt. Die Ministerium hat geschrieben, dass die Impfung gegen Blauzungenkrankheit ein totaler Erfolg war. Und ich habe dann hingeschrieben, wie viele Fälle hat es gegeben. Hat mir das Ministerium mitgeteilt, keinen einzigen Fall. Außer einige Virustests, die waren positiv. Bitte spitzen Sie die Ohren. Nun, den Höhepunkt hat es erreicht mit H1N1. Sie erinnern sich, Ende April 2009 von Mexiko ausgeht. Ende April, bitte, die Virologen schauen nicht aus dem Fenster heraus, welche Jahreszeit wir haben. Ende April haben sie eine große Pandemie, eine riesengefährliche Grippe angekündigt, die aus Mexiko kommt. Ja? H1N1, Hyaluronidase, Neuraminidase, jeweils 1 Unterstufe. Ja? Und die ist dann nach Europa gekommen und dann ist die mexikanische Touristikindustrie, die praktisch nur davon lebt, zugrunde gegangen, weil niemand mehr nach Mexiko geflogen ist und haben sie es in Europa Schweinegrippe genannt. In Österreich und in Serbien haben die Schweinebauern dagegen protestiert und haben sie es dann neue Grippe genannt. Schließlich sind sie dann beim sogenannten wissenschaftlichen, beim virologischen Namen geblieben. Swine Flu. Wie das gelandet ist in Wien, Schwechat, hat der dortige Sektionschef, also der nach dem Minister, hat eine Woche lang Interviews gegeben und erklärt, 5000 Betten hatte er bereitgestellt. Erkrankt sind dann, nachdem sie in verschiedenen Spitälen Österreichs nicht einmal eine Handvoll an H1N1. Das waren Sterbende, die wegen Dialyse oder wegen einem Schlaganfall oder wegen Zuckerkoma schließlich gestorben sind. Mehr haben sie nicht zusammengebracht. Das sage ich Ihnen nur, damit Sie wissen, was uns alles erzählt wird. Ja? Und jetzt, das bitte, das muss ich Ihnen auch noch zeigen, dann gehen wir von dem Virus weg. Sie sehen hier, ich übertitle das mit Lüge und Gehorsam, bewusst. Einen Vogel, der ziemlich schon wenig Federn hat. Und er sieht da hier richtungsweise und eine Richtung geht nach Europa. Er fliegt in Hongkong los, obwohl er bereits die Vogelgrippe hat. Das heißt, er trägt Vogelgrippeviren in seiner Lunge. Fliegt entlang dem Himalaya, Persien, Iran, über Schwarze Meer, fliegt nach Österreich. Ja? Und fliegt weiter in den Norden, fliegt weiter bis ganz Norddeutschland. Und ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so war. In ganz Österreich und in ganz Deutschland mussten alle Geflügelbauern, die 5 Monate lang ihr Geflügel unter Dach halten. War das hier auch so? Sie müssen sich vorstellen, die erzählen uns, einige wenige Leute erzählen uns, dass wir unser Geflügel 5 Monate lang unter Dach halten müssen, denn es könnte von oben das Virus herunterfallen. Ich hoffe, es wird Ihnen einiges klar, wenn Sie das hören, was da wirklich im Hintergrund ist, was uns da erzählt wird. So, weil ich habe gemeint, die Frage, ob das Irrtum ist oder Lüge, das müssen Sie selber beantworten. So, es gibt dann noch den Dämonkrankheit. Wir haben ja so viele verschiedene Krankheiten und die WHO ist momentan zurzeit bei 40.000 Krankheiten schon angelangt, haben wir heute katalogisiert, ein ungeheurer Fortschritt. Und wir haben nur gegenüber nur eine Gesundheit. Eine Gesundheit haben wir, wenn wir ordentlich gesund sind, aber da sind wir ganz groß da. Ja, aber Krankheiten sind keine Wesen. Und jetzt müssen wir uns mit der Krankheit weiter beschäftigen. Krankheiten sind keine eigenen Wesen, die es gibt, sondern es sind Lehrbuchgebilde, bitte. Jetzt zurück zu einem Mann, der eine ganz große Rolle gespielt hat, der eigentlich die einzige Rolle gespielt hat bei der Impfung überhaupt. Das war Napoleon. Warum erzähle ich das? Das war noch in einer Zeit, wo die Bocken einfach immer da gewesen sind, infolge der Lebensbedingungen des Hungers und des Drecks. Da waren immer wieder hat es Bocken gegeben und ein Kind, das damals das dritte Lebensjahr noch nicht erreicht hatte, wurde noch nicht einmal als geboren gemeldet. Und erst wenn sie es als die Bocken überstanden hatte, dann wurde es zu uns gezählt. Ja? Im russischen Infanterieregiment Litauen wurden nur bockennarbige Männer aufgenommen. Das heißt, jene Männer, die Bocken überstanden haben. Weil man hat ganz einfach erkannt, das sind robuste, starke Männer, die überstehen auch die Bocken. Und die osmanischen Sklavenhändler haben ihre gekauften Mädchen und Buben immer gegen Bocken geimpft. Das war möglich. Bocken hat es immer gegeben. Die haben die Bockenkranken die Bläschen aufgestochen und die Flüssigkeit haben sie dann den jungen Knaben und Mädchen nach Aufritzen der Haut aufgetropft und da sind etliche von denen, haben dann die Bocken auch erlitten, weil ja die Bedingungen ja auch immer da waren. Und schließlich war es dann so, dass die Bocken überstanden haben, für diese konnten sie einen ungewöhnlichen Preis verlangen. Denn da können Sie sagen, der hat die Bocken schon überstanden. Nicht etwa, dass die Bocken ihn gesünder gemacht hätten, sondern der Starke hat sie überstanden. Und deswegen war diese Prozedur, jemanden mit Bockenkranken zusammenzukommen und praktisch zu vergiften, war der Test, beziehungsweise war die Auslese. Und das hat Napoleon in seinem Ägypten- und Syrienkriegen, wie er dort unten war, das hat er gesehen. Und das hat ihn imponiert, denn das brauchte er auch. Er brauchte nicht Schwächlinge. Er brauchte nicht solche, die krank sind. Und dann hat er die Pflichtimpfung in Europa eingeführt. Bis damals haben nur einige Herrscherfamilien ihre Kinder auch Bocken impfen lassen, damit sie wissen, wer Nachfolger wird, wer Thronfolger wird. Das war aber alles. Ja? Aber und jetzt hat Napoleon befohlen, Impfen ist Pflicht. Dieser gleiche Mann, der die Wehrpflicht eingeführt hat, die allgemeine Wehrpflicht. Ohne diesen Mann hätte es die großen Kriege, Erster und Zweiter Weltkrieg, nicht gegeben, weil ganz einfach nicht so viele Soldaten da waren. Damals hat es nur Söldnerheere gegeben. Dieser Mann hat das eingeführt. Das war Pflicht, das war Staatsakt. Da war nicht zu fragen, ist das schädlich, gibt es Nebenwirkungen, wie versorgen wir die Gelähmten und die Blinden und die Tauben dann, die taub geworden sind, sondern das war einfach so und die halt gestorben sind und die blind waren, das waren Kriegsopfer. So wurde das gesehen und das war. Und auf diesen Napoleon geht es zurück, dass wir in jedem Ministerium, in jeder Landessanitätsdirektion und in jedem Landkreis und so weiter ein Impfreferat haben. Das ist damals entstanden. Das heißt, also, hat an sich mit Gesundheit gar nichts zu tun. Napoleon ließ schließlich dann alle in den Spitälern hat er alle impfen lassen. Natürlich, da waren dann etliche weniger, für die braucht man auch nicht mehr zu sorgen. Dann die Kinder und erst dann die Soldaten. Und so hat er dann sein Imperium, das allerdings nicht sehr lange gedauert hat, aufgebaut. Nur damit Sie wissen, warum wir das Impfen überhaupt haben, das Impfwesen. Da war nichts von gesundheitlicher Überlegung. Von Antikörpern. Man hat den Leuten 100 Jahre lang erklärt, ihr seid jetzt geschützt. Die Mütter sind auf die Straßen mit ihren blinden Kindern, mit ihren gestorbenen Kindern. Was tut sie uns da an? Man hat ihnen gesagt, ihr geschützt. Ja, in kleineren Ortschaften war es so. Die Kranken waren weg und dann haben wir einige Jahre keine Bocken mehr gesehen. Und dann, wenn es doch wieder gekommen ist infolge des Hungers und der Missernten und der entsprechenden gesundheitlichen Bedingungen, dann hat man gesagt, ja, wir müssen auffrischen. Daher kommt also dann die Auffrischimpfung. Das machen wir mit unseren Kindern auch. Die erste Impfung, die ist noch nicht so sicher, die zweite Impfung ist schon mehr sicher und ab der dritten Impfung sind sie schon 98% geschützt, erklärt man uns. Das geht auf diese Zeit zurück. Man hat erklärt, warum hilft diese Impfung? Weil die Krankheit nach innen geht und dann kommt sie heraus und dann ist die Krankheit draußen. 100 Jahre lang hat man das so erklärt. Dann kam der deutsche Militärarzt Paul Ehrlich und der hat die Idee gehabt, weil man damals schon Bakterien gesehen hat, von den Antikörpern. Ja? Und so lernen wir es heute. Vom Kindergarten an, im Science-Fiction-Heftel und überall im Comic-Heftel. Da kommt also bitte, wir werden geimpft, wir kriegen sogenannte abgeschwächte Erreger und gegen die bildet der Körper Antikörper, das heißt, da kommen böse Feinde hinein, aber der Körper ist so schlau und bildet jetzt dagegen Antikörper und wenn dann jetzt die echten Bakterien und Viren kommen, dann führen die einen Krieg und natürlich siegen unsere Antikörper. Und wenn wir genug Antikörper haben, dann bitte sind wir geschützt. Das ist die Idee vom schützenden Antikörpern und das ist die Idee von der Schutzimpfung. Man hat den Leuten gesagt, das ist zu eurem Schutze, weil jetzt die Bocken draußen sind und weil ihr jetzt Antikörper habt. So wird das gelehrt. Und so erzählt es ihnen jeder Arzt, denn er hört nichts anderes. Im Jahre 1906, wie Paul Ehrlich das postuliert hat und veröffentlicht hat, hat es kein Mikroskop gegeben, um Antikörper je zu sehen. Hat es keine chemische Reaktion gegeben, um Antikörperspiegel, also Konzentrationen nachzuweisen. Schon gar nicht von tatsächlichen Antikörpern. Das ist man erst seit in der Lage, seit wir das Elektronenmikroskop haben. Bis dorthin waren das alles nur ein Postulat, ein Modell, eine Vorstellung, so muss es sein. Ein uralter Traum der Menschheit, dass unser Körper Gengifte bilden kann. So. Die Impfung ist Einbringen von fremden Lebewesen. Das heißt, es wird ja wo gezüchtet. Auf Hühnereiern, auf Insekten, auf Krebszellen, auf Nierenzellen, auf Affennieren und bei einigen Impfstoffen auf menschlichen Embryonen. Polio-Impfstoff, die ersten und schließlich auch Rötel-Impfstoff zum Beispiel. Ja? Von Ausscheidungen. Und dann kommt in diesen Impfstoff, damit das Ganze nicht verfault, kommen also Verbindungen haben, die also die bakterielle Zersetzung verhindern. Das war 7 Jahrzehnte lang Quecksilberverbindungen. Heute hat man dafür andere Stoffe, wie zum Beispiel Phenoxyethanol. Und jetzt der sogenannte Schutz durch Impfung. Ich habe natürlich gelesen in unseren Ärztezeitungen, dass in Österreich die Zecken-Hirnhauterkrankung seit Einführung der Impfung unglaublich zurückgegangen ist. Angeblich bei Start der Zeckenimpfung hätten wir in Österreich 1000, nicht Todesfälle, sondern Zeckenfälle, Zeckenhirnentzündungenfälle gehabt. Ja? Und dann haben wir heute nur mehr zwischen 100 und 200, so wird uns jetzt erzählt. Und wenn das schwankt, dann liegt das, dass doch nicht alle hingehen. Ja? In Wirklichkeit habe ich ja von 1989 bis 1996 habe ich mir die Zahlen dann geben lassen aus den Spitälern. Die Entlassungsdiagnosen, die Zahl der Entlassungsdiagnosen, das ist aus der Steiermark. Also das ist ein absolut hochoffizielles Dokument. Ja. Und Sie sehen, das war tatsächlich damals 1989 was einigermaßen niedrig. Und dann sind sie hinaufgestiegen auf 40 und sogar über 50 allein in der Steiermark Entlassungsfälle. Obwohl da am meisten geimpft wurde. Die Leute waren ganz besessen, weil im März, jedes Mal im Monat März sind die Plakatwände voll gewesen und von Propaganda für die Zeckenimpfung, die Gefahr durch Zecken. Und viele deutsche Urlauber kommen gar nicht mehr nach Österreich, weil in Österreich so viele Zecken auf der Wiese sind. Dann im Jahre, weitere 7 Jahre bis 2004, also ein Auf- und Ansteigen und ein Absteigen. Das heißt, die Zeckenimpfung hat selbst überhaupt nie nachweislich was gebracht. Aber jeder Österreicher hat Angst, eine ganze Generation seit 1980 ist aufgewachsen mit der Angst vor der Zecke. Als Bub, ich bin ja 44 geboren, haben wir ein anderes Spiel gehabt. Wir haben Zecken gesammelt, aber es hat es ja nicht, das alles nicht gegeben, den Gameboy und alle diese Dinge. die Playstation, jetzt hätte ich bald gesagt, den Playboy und die Gamestation, dann umgekehrt. Jedenfalls, wir haben ein anderes Spiel gehabt, wir haben Zecken gesammelt, einen Ellbogen hineingelegt, so, zugemacht und ein Bub dann hat von uns gesagt, ausstrecken. Und der, wo der erste Zeck angebissen hatte, der war der Sieger. Ja? Sie müssen sich vorstellen, so haben wir es damals gehabt. Aber seitdem der Impfstoff da ist, ist für den Österreicher der Nationalfeind Nummer eins. Nationalfeind Nummer eins, ja. Und hier habe ich es noch ganz dramatischer, bitte, die Zahlen habe ich hier nicht aufgeschrieben, also die Zahlen schon, aber nicht die Quelle, die ist von Inet Franc, also die offiziellen Zahlen vom französischen Gesundheitsministerium habe ich hier. Ja. 1936 haben die Franzosen einen Tetanus-Impfstoff entwickelt. Ja. 36 war er fertig vom Louis Pasteur-Institut. Heute ist draus Sanofi Pasteur geworden, also weltweit. 1936 haben sie alle Franzosen, französischen Soldaten gegen Tetanus geimpft worden. Ja? Ab 1940 hatten wir auch begonnen, Impfpflicht einzuführen, und das gilt heute noch in Frankreich. Das gilt heute noch, Impfpflicht für alle, für Kinder, Erwachsene, Zivilbevölkerung, Militär. Und interessanterweise, obwohl da Impfpflicht war und da systematisch geimpft wurde, natürlich, ein französisches Produkt wird in Frankreich selbstverständlich auch ordnungsgemäß eingesetzt. Stieg 1940 erstmalig die Zahl der Tetanus-Toten auf 300, ist dann angestiegen 41, 42, 43 auf über 700 und 1944 auf über 800 Tote. Obwohl ständig systematisch geimpft wurde. Man sieht hier, dass überhaupt die Impfung gegen den Tetanus keinen Effekt gehabt hatte, aber man sieht den wahren Grund des Anstiegs der Tetanus-Todesfälle. Tetanus ist nämlich eine Hungerkrankheit, die gibt es nur in Hungerzeiten. 1944 war die Schlacht, die auch wahrscheinlich Teile, dies, wo wir heute sehen, getroffen war, die Schlacht an der Normandie, die größte Schlacht der Geschichte der Menschheit, wo Hunderttausende geschlachtet wurden. Es wurden aber nicht nur die Soldaten getötet, sondern es wurden auch die Getreidefelder, die Verkehrswege, die Eisenbahnen, die ganze Struktur der Landwirtschaft wurde zerstört. Und drum ist dann die Zahl der Tetanus-Toten ganz allmählich zurückgegangen, erst bis 1950, weil die Leute noch zu einem Großteil unter Hunger gelitten haben. Denn den Wunsch der Krampf gibt es nur mehr heute in den armen Ländern und den Wunsch der Krampf der Neugeborenen, dass wir sehen, wenn Sie in YouTube gehen und geben einen Wunsch der Krampf der Neugeborenen, Tetanus der Neugeborenen, dann finden Sie nur farbige, furchtbare Bilder. Ja? Aber die sterben nicht, weil ein Bakterium, ein Tetanus-Bacillus auf die Nabelschnur gehüpft ist, sondern weil sie verhungern. Und im Hungerzustand kann der Körper nur Tetanus-Bazillen erzeugen. Ist der Körper gesund, ausreichend ernährt, wie unsere Kinder alle hier, dann kann er Eiter erzeugen, sauerstoffreiche, hochenergiereiche Bakterien, die das Gewebe des abgestorbenen Nabelschnurreste abstoßen können. Krankheit ist zugleich, also zunächst immer auch eine Folge von Hunger, von Vergift. Aber jetzt sind wir beim dritten Teil. Krankheit ist zugleich immer ein Heilvorgang. Krankheit ist immer ein Heilversuch. Jede akute Krankheit ist bereits ein Heilvorgang. Sie sehen hier das am Beispiel Fieber. Die ganz Kleinen, die heute hier sind, und die ein-, zweijährigen Kinder, die haben eine Durchnässung, eine Unterkühlung oder haben Brechen und Durchfall und erzeugen hohes Fieber. Und über dieses hohe Fieber stellen sie in wenigen Stunden oft schon oder in wenigen Tagen wieder die Gesundheit her. Der Größere, der Erwachsene, kriegt schon weniger oft Fieber. Der dauert schon länger, der hat nicht mehr das Fieber. Und der aufgebrauchte Organismus, der Mensch im Krebsstadium, der kann kein Fieber mehr erzeugen. Ja? Da ist er aufgebraucht und endgültig vergiftet. Ja? Darum versucht mir auch Krebsleiden heute mit Hilfe der Hyperthermie, also über Erhöhung der Körpertemperatur, und was auch gelingt. Ja? Husten ist ein Heilvorgang. Sie wissen, dass die Lunge eines Erwachsenen so groß ist wie dieser Saal, wenn man alle Bronchien und Bronchiolen auflegen, die Schleimhäute, weil ja die Lunge, Schleimhaut, nicht nur Sauerstoff austauscht, sondern auch Kälte-Wärmetauscher ist. Ja? Draußen hat es minus 15 und das Blut hat 37 Grad. Das sind bitte eine unglaublich dünne Schicht. Und das muss die Lunge bewerkstelligen, diese Temperaturanpassung. Ja? Die Lunge ist ein ganz, was wir schon mal gesehen haben bei einer Operation, ist ein blutreichste Organ, solange wir leben. Ja? Und wenn schwere Unterkühlungen kommen oder der Mensch an sich überstrapaziert ist oder nicht ganz gesund und eine Erkältung, dann kommt es eben zum Absterben von so und so vielen Lungenzellen und der Mensch muss das abhusten. Ja? Darum haben wir ja Husten vorwiegend im Sommer. Ja? Und ist er im Winter, kann dann schwere Lungenentzündungen entstehen. Das heißt, er muss die abgestorbenen Zellen abstoßen und Husten heißt abstoßen. Das heißt, es ist ein Heilvorgang. Und jede sogenannte Entzündung bei der Wundheilung, Sie haben sich den Finger verletzt, es tritt Blut aus, aber wir bluten nicht aus, sondern es entsteht eine Blutkruste und dann haben wir eine Schwellung, da drinnen kommt Gewebsflüssigkeit heran, es werden Bindegewebsfasern gebildet und nach mehreren Wochen, nach Tagen fällt die Blutkruste ab und nach Wochen sehen wir noch eine Narbe und nach Monaten sehen wir nicht einmal mehr eine Narbe und der Mensch ist wieder geheilt. Heilen kommt von Holos, heißt ganz machen, griechisch Holos. Das heißt, unser Organismus ist darauf so konstruiert und geplant, dass wir die Gesundheit wieder erlangen sollen. Sie waren schon alle, die heute mal sind, einmal krank und sind wieder gesund geworden. So ist unser Körper aufgebaut. Und das sogenannte Immunsystem, das verschiedene Zellen angehören, ist nur ein ganz bestimmter Bruchteil davon. Da gehört der Kreislauf dazu, die Ernährung, die Lunge, die Atmung, das Nervensystem. So arbeitet der Körper. Und sogar unsere Tränen sind Heilprozesse, unser Weinen. Ja? Sie haben schon gemerkt, nach den Tränen weiß jeder, die schmecken salzig. Wenn das den Mund berührt, spüren wir das Salz. Salz, ohne dass der Magen überhaupt nichts auflösen kann. Was wir noch tun beim Weinen, die Augen werden wieder klar. Oft ist die Welt trübe und danach, wenn wir geweint haben, schaut es nicht mehr so schlimm aus. Aber das ganz Entscheidende beim Weinen ist, dass wir schluchzen, dass wir tief atmen, dass wir seufzen. Sie sehen das, wenn so ein kleines Kind beim Gehen lernt und es fällt um und dann gibt es ein furchtbares Geschrei und er vergisst sogar zu atmen. Ja? Und dann wird geseufzt und geschrien. Und der Erwachsene, wenn er ein Leid hat, so sagen dann die viele sagen, heulen Sie regelrecht, heulen Sie und beim Heulen atmen wir. Sie haben das alle schon erlebt bei den Kindern, bei den Kleinen, wenn sie was dem Papa vorzeigen wollen, wie sie schon laufen können und dann stürzen sie und dann gibt es ein Riesengeheul und dann schon beim Einschlafen sind sie schon, gibt es noch immer tiefe Seufzer und dann legen wir sie ins Bett und wir glauben, schlaft schon, dann hören wir nach einer Minute, noch ein Seufzer und dann, jetzt schlaft sie aber, nichts, noch ein Seufzer. Das heißt, also alle Reaktionen, die wir haben, dienen der Heilung, der Wiederherstellung. Das ist, was die Ärzte heute überhaupt nicht lernen. Ich muss Ihnen sagen, ich habe studiert Medizin und dann habe ich gesehen, im Spital meine Arbeit gemacht, die mir angeschafft wurde, ohne darüber viel nachzudenken. Und dann bin ich in die niedergelassene Praxis gegangen und dann komme ich zu einem Patienten. Und ich wusste nicht, was tun, weil wir das nicht gelernt haben. Und nach 3 Monaten habe ich alles gewusst, was ich tun muss. Täglich kommen zu den Ärzten Pharmavertreter und erzählen ihnen dieses Medikament und diese Krankheit. Und dann weißt du, was du zu tun hast. Und wenn du da drinnen bleibst, dann bleibst du bei diesem Wissen. Ja? Jedenfalls, die Krankheit ist immer ein Heilvorgang. Husten habe ich Ihnen schon erklärt. Und dann noch etwas, bitte, dass Sie bitte mitnehmen, alle Eltern, wenn Sie hören, Masern und Schafblattern und Scharlach, bitte, das sind die ganz normalen Krankheiten im Winter, sind Masern und Rötel, das sind Dinge, in Wirklichkeit ist da nichts anderes als eine Erkältungskrankheit mit Fieber, vorwiegend Vitamin A, D und E Mangel. Das ist mir ganz einfach, weil wir noch immer nicht dieses Gemüse, nicht dieses Getreide haben, was in den südlichen Ländern gibt. Ja? Und das ist aber dennoch immer nur harmlos. Es gibt nämlich nur 2 Krankheiten und nehmen Sie das bitte mit, alle Mütter und Väter, leichte und schwere. Ob das leichte Masern sind oder leichter Scharlach oder leichter Keuchhusten und es gibt schwere Formen. Das ist das Wesentliche. Vergangenen Sonntag ruft mich eine Mutter an, Herr Doktor, Sie haben meinem Simon so gut helfen können und jetzt hat er keine eitrigen Halsentzündungen mehr und stellen Sie sich vor, heute hat er Schafblattern. Hier heißt es Windbocken oder Varizellen. Ja? Also, wie heißt es hier? Wasserbocken. Wasserbocken heißt es hier. Also, da gibt es verschiedene Namen. Ja? Jedenfalls, damit Sie wissen, der Krankheitsname, der ist unbedeutend, wenn die Bedingungen der Krankenpflege, der Ernährung, der Lebensgewohnheiten, der Atmosphäre, der Sauberkeit da sind. Kneipp hatte vor, der berühmte Sebastian Kneipp hatte schon im 19. Jahrhundert den Müttern erklärt, bitte macht euch keine Angst, seht zu, dass eure Kinder genug zum Essen haben und ordentlich und dass sie sauber sind. Dann braucht ihr vor Bocken keine Angst zu haben. Und das ist die Wirklichkeit und das hat einer der größten Heilkundigen der Menschheit gesagt. Ja. Und Sir William Osler, einer der bedeutendsten Pathologen des 20. Jahrhunderts, hat eben den Satz geprägt, ihn interessiert nicht, wie die Krankheit heißt, sondern wer der Kranke ist. Nicht, wie die Krankheit heißt, sondern wer der Kranke ist. Welche Bedingungen hat er? Ist er sonst ein gesundes Kind? Oder ist das einer, der, nehmen wir her, nach Chemotherapie ist? Oder der einen schwersten Herzfehler hat? Ja? Auch dann drängt der Körper zur Heilung. Ich habe ein Kind behandelt, das hat einen extrem schweren Herzfehler gehabt. Die Ärzte haben gesagt, der erreicht das erste Lebensjahr nicht. Wie er dann 5 Jahre war, hat er Masern bekommen und das waren schwere Masern. Da war fast die ganze Körperoberfläche nur Blutflecken. Da war kaum noch eine gesunde Haut dabei. Ich habe das Kind behandelt, ausschließlich erfolgreich, homöopathisch und mit strenger Bettruhe und mit konsequenter Pflege. Wenn das ein anderer Mediziner gesehen hätte, die wäre im Spital gewesen und ich weiß nicht, was da ist. Das Kind ist dann erst mit 6 Jahren gestorben, weil sie es dann operiert haben und dann ist es nach der Operation leider verstorben. Wer ist der Kranke? Wissen Sie, es ist das, eine Frage noch einmal, ist das Impfen Irrtum? Ja, es ist Irrtum auch und es ist Unwissen. Aber ich möchte folgende Frage an Sie stellen. Was glauben Sie, was ist es noch? Die Kinder haben heute ganz andere Krankheiten, echte Seuchen, Fettsucht der Kinder. Jedes 5. Kind hat zu viel. Es gibt 10-jährige Kinder mit 60 Kilo, 12-jährige mit 70 Kilo, 14-jährige mit 90 Kilo. Diese Kinder sind in 20 Jahren bereits schwerst krank. Die werden nicht mehr richtig gesund. Depressionen der Kinder, Selbstmordäußerungen von Kindern, die Mütter sind bestürzt, mein Kind will sich umbringen. Ja, das nimmt zu. Die Medikalisierung, wegen jedem Fiebermittel, Antibiotikum, Schlafmittel zur Beruhigung, Ritalin, wenn die Kinder nervös sind. Das ist ein unglaublich, in den größten Städten hat jedes 10. Kind nimmt ein Psychopharmaka. Allergien, Heuschnupfen, Asthma, Hautkrankheiten, das hat es vor der Impfung nicht gegeben, weil in den Impfstoffen ist Fremdeiweiß drinnen und das kommt direkt in den Muskel. Da kann der Körper nichts und der kann dann nicht mehr unterscheiden. Und die Antibiotika zerstören die Bakterienschicht. Dann sind wir schutzlos gegen Dinge, wo wir normalerweise eine Barriere haben, eine gesunde. Und das Schlimmste ist die Zuckerkrankheit. In Österreich, ist zwar etwas größer als Luxemburg, aber relativ ein kleines Land, jedes Monat erkrankt ein Kind zwischen 2. und 3. Lebensjahr an Zuckerkrankheit. Diese Kinder leben nur mehr 20 Jahre, werden blind schon mit 15 Jahren. Bitte, diese Krankheiten nehmen zu und das sind Seuchen. Und wenn Sie heute Eltern haben, die ihren Kindern von Montag bis Freitag, weil sie eben beide arbeiten, Pommes frites zum Essen geben und in so früh zum Frühstück, wie heißt das Getränk? Red Bull und 2 bis 3 Stunden vom Fernseher lassen, dann rührt sich keine Behörde, kein Kinderarzt, zieht die Stirn in Runzeln. Aber wenn eine Impfung fehlt von den empfohlenen 42 Impfungen, sind sie ganz besorgt und runzeln die Stirn. Denken Sie nach, wie nennt man sowas? Wie nennt man so ein Verhalten? Ist das nur Unwissen? Noch einmal, die Krankheiten sind ausgerottet worden, nicht durch die Impfung, wie uns immer erzählt wird, nicht weil wir geschützt sind, sondern das ist eben die Kurve von Sir McKeon, der englische Sozialmediziner, die in den Millionenstädten in England, Liverpool und diese Großstädte im 1840 4.000 Tuberkulose-Tote pro Jahr. Ja? Und schon 1860 waren es nur mehr 2000 Tote. Was war da passiert? Erfindung der Dampfmaschine ist vorausgegangen. Das thermoelektrische Prinzip von Siemens, die Erzeugung des elektrischen Stroms. Das heißt also, die Verkehrswege, die gesunden Wohnungen wurden errichtet. Ja? Und die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Sauberkeit. Und 1940 ist zum ersten Mal ein Antibiotikum eingesetzt worden. Ja? Aber da hat die Tuberkulose, da hat es nur mehr 500 Tote gegeben gegenüber 4000 davor. Und 1950 haben wir begonnen mit der Tuberkulose-Schutzimpfung. 1950, da hat es nur mehr 200 Tote gegeben. Und heute ist das in Luxemburg und in Deutschland und in Österreich ein seltenes Ereignis. Und wenn man der Geschichte nachgeht, sind das die also katastrophalen Lebensbedingungen ihrer Jugend, ihrer Kindheit hatten. Das gibt es immer wieder. Und wenn wir welche haben, kommen sie aus den armen Ländern. Ja? Aber da wird in der Statistik, da wird nicht unterschieden, da wird groß geschrieben, Tuberkulose im Vormarsch. Nicht, weil man nicht impfen und sie entwickeln einen neuen Impfstoff, weil man draufgekommen ist, der BCG-Impfstoff hat nie gewirkt, sondern die Lebensbedingungen, das nennt man Krankheiten ausrotten und nicht durch Impfungen. Masern, Ausrotungskampagne der WHO. Ich sage es jetzt ganz deutlich, ein unglaublicher Betrug. Und das ist ein Programm, haben Sie für Kinderärzte entwickelt. Wenn Ihr Kinderl am 1.9.2012 geboren ist, gibt es ein Programm, dann druckt es die nächsten Impftermine aus. Dann kann der Kinderarzt oder die Kinderärztin sagen, wann die nächsten Impfungen sind. Und in Österreich, Ende des 9. Lebensmonats, hat es dann, wenn die Eltern brav und vorschriftsmäßig und gläubig hingehen, 10 Impfungen erhalten. Je mehr Impfungen, umso gesünder werden wir, offenbar. Ja? Das ist ein ganz logischer Schluss. Ja? Denn mit 3 Impfungen dürfen sie nicht auf die Straße gehen. Ja? Mit 7 Impfungen vielleicht schon. Aber bitte, ich erinnere mich, wie ich fertig war mit dem Studium, hat es in Graz die Kinderklinik gegeben. Das war ein großes Wohnhaus, vielleicht mit 12 Familien. Das waren die Kinder von der ganzen Steiermark, immerhin über 1 Million Einwohner. Und heute haben wir einen riesen Komplex einer Kinderklinik. Und die Krankheiten nehmen zu, wie ich sie schon aufgeführt habe. Und impfen tun wir auch. Ich möchte nicht sagen, das wollen wir mehr impfen, aber bitte, dass das Impfen uns gesünder macht. Und darum geht es. Nicht irgendeiner Theorie folgend schützt, sondern die Impfungen machen nicht gesünder, sondern durch Impfungen werden die Menschen krank und bestimmte Kinder besonders. Und wenn Sie ein Kind haben, das gerade nicht gesund ist, dann stellen Sie sich vorne hin und sagen, es wird jetzt nicht geimpft. Und wenn es gesund ist, vielleicht. Nicht, dass es Ihnen so ergeht wie einem Freund von mir, der hatte 4 Töchter und wie die jüngste ein Jahr war, wurde er zum Pockenimpftermin vorgeladen. Das damals war ja Pflicht, vorgeladen, da war nicht empfohlen. Ja? Und der Vater ist selbst mit dem Kind hingegangen, mit seiner Jüngsten. Und bitte den Amtsarzt, flehentlich, vielleicht könnte man den Impftermin verschieben. Natürlich ist er gekommen, weil der Impftermin wurde einberufen, wie zum Militär, so war es damals. Und das war ja auch in Wirklichkeit Impfpflicht so. Und der Vater sagt noch dem Amtsarzt, ist es vielleicht doch nicht gut, wenn wir es jetzt impfen, sie ist ganz geschwächt, sie hat noch vor einer Woche schweren Durchfall gehabt. Was sagt der Amtsarzt? Das muss sie aushalten. Am nächsten Tag war sie mit Blutflecken übersät, tot im Bettel. Sie hat es nicht ausgehalten. Das war die Mentalität durch 150 Jahre. Und die müssen wissen, das war die Pockenimpfung. Da hat Napoleon das angeordnet und da mussten Millionen von Impfstoffen hergestellt werden. Damit hat er den Grundstein gelegt für die Impfindustrie. Und während des Zweiten Weltkrieges wurden dann die weiteren Impfungen entwickelt. Und ab 1970 ist es dann wie eine Inflation losgegangen. Und wir sind heute bei so weit über 40 Impfungen, die Sie sich abholen können, wenn Sie sich davon Ihre Gesundheit erwarten. Ja? Also je mehr, desto gesünder. Diese Logik ist dahinter. Jetzt etwas ganz was anderes. Ich möchte Ihnen aus meiner 40-jährigen ärztlichen Praxis, 4 Jahre zähle ich weg, gelegentlich habe ich auch in diesen 4 Jahren Berufsverbot hin und wieder einen Tipp gegeben. Ich komme aus einer großen Familie mit vielen Verwandten. Die haben natürlich auf ihren Onkel nicht verzichtet. Nur damit Sie wissen, dass es um ganz andere Dinge geht. Sie sehen hier 3 Mädchen in der Badewanne. Warum zeige ich Ihnen das? Es gibt ungefähr bei jedem fünften Kind, das immer wieder krank ist, immer wieder Halsentzündungen, immer wieder Blasenentzündungen, immer wieder Bronchitis, immer wieder Mittelohrentzündung, gibt es folgendes Fehlverhalten, dass sie von keinem Arzt darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie in den kalten Wintermonaten und den kalten Monaten des Jahres nicht am Abend Badewanne die Kinder geben sollen. Dass sie nicht in der Badewanne baden sollen. Das ist in den kalten Monaten, das ist bei uns in Österreich von Ende August bis Mitte Mai, oft bis Juni. Und hier in Luxemburg wird es ungefähr so ähnlich sein. In diesen kalten Monaten sollen sie ihre Kinder nicht in die Badewanne geben und die Empfindlichen nicht einmal Kopf waschen am Abend und nicht duschen. Und sobald die Patienten das beachten, sind alle diese Krankheiten weg. Denn die akuten Kinderkrankheiten, ob das Masern ist oder Keuchhusten und Diphtherie von früher, sind nichts anderes als Erkältungskrankheiten. Nur wir haben es heute etwas unterschieden und meinen immer ein bestimmtes Bakterium komme da zufällig daher und hat uns erfasst und jetzt macht es uns krank und wenn es ein Virus ist, will es uns töten. Warum dieses Virus das so will, hat mir noch keiner erklären können. Man hat sogar zwei berühmte amerikanische Forscher, die haben sich die Frage gestellt, warum die Viren uns nicht schon längst alle aufgefressen haben, schon vor 200 Jahren oder vor 2000 Jahren. Und die trauen sich folgende Erklärung abzugeben. Die Erklärung, wenn sie uns töten würden, was sie ja könnten, dann hätten ihre Nachkommen keine Versorgung mehr, wären sie keine Ernährung mehr. Und darum hören sie dann mitten in unserer Krankheit, hören sie auf, uns zu töten. Und dann gehen sie wieder woanders hin. Gesund sind wir durch Stillen von Hunger und Durst, durch Sauberkeit, klingen wir körperlich, seelisch und ausreichend Schlaf. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder, soweit sie noch Schulkinder sind, früh genug ins Bett kommen. Das ist ein großes Übel, was halt oft nicht möglich ist mehr bewegen. Jedes Kind muss täglich eine Stunde draußen sein. Hier sehen Sie ein Bild eines Frühchens. Was braucht so ein Frühchen? Was braucht so ein Kinderl? Was braucht so ein Kinderl? Sie müssen sich vorstellen, da machen sich die Impfbetreiber vorwiegend aus Amerika Gedanken darüber, wann geben wir die Impfung, drittes Monat, sechstes Monat, neuntes Monat, wie viel können wir? Und die Kinder halten irrsinnig viel aus. Sie müssen sich vorstellen, was braucht so ein Kindlein? Es braucht die Mama. Dieses Kindlein kennt den Herzschlag der Mutter schon seit Monaten, ihren weichen Herzschlag. Kennt seit Monaten bereits ihre sanfte Stimme. Und wenn es dann da ist, braucht es den Hauch der Mama, ihr Lachen, ihre Hände, ihren Geruch und ihre Brust. Das ist, was schützt. Genießen Sie das. Lassen Sie sich nicht einreden, das machen die Gesundheitsexperten. Weil die sorgen sich um die Gesundheit unserer Kinder ganz bestimmt. Ja, noch einmal ein Bild. Sehen Sie, wie dieses Kind einschlaft und wo es einschlaft. Ja? Ich danke vielmals für Ihre bisherige Aufmerksamkeit.